Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir haben die Nummer 128 erreicht. Und vielleicht gibt es ein oder andere kritische Stimme, die sagt, Marcel, ihr macht von Smalltalk aus einen Ausblick auf das Jahr 2024 im April. Da können wir nur sagen, ja, genau, weil Smalltalk ist anders als andere Podcasts, die immer im Januar anfangen oder im Dezember und das ganze Gehampel. Wir warten ab, bis wir euch kompetent, sachlich und informativ die besten Sachen liefern können, weil in den letzten Wochen, Monaten nämlich Sachen erschienen sind bzw. angekündigt worden sind, von denen wir noch gar nichts wussten im Januar. Deswegen sind wir heute hier für euch. Schön, dass ihr dabei seid.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja. Demnächst kommt auch unser Rückblick aufs Jahr 2022. Könnt ihr schon mal darauf freuen. Immer top aktuell und am Puls der Zeit. Stichwort Puls der Zeit. Smalltalk ist mittlerweile auch auf YouTube Shorts und auf TikTok vertreten. Und gerade als Channel, der gerade anfängt in der Richtung, wäre es irgendwie ganz nett, wenn ihr einfach mal unsere Sachen anklickt und liked und kommentiert, weil der Algorithmus mag sowas. Und dann werden wir so ein bisschen mehr gepusht. Von diesen Plattformen und wir werden von mehr Leuten gesehen. Das wäre ganz, ganz schön. Und für euch, also wir haben jetzt auch ein paar ältere Folgen verportet. Da gibt es gleich hier und da einen kleinen Throwback zu Dingen von einem halben Jahr oder vom Jahr oder vor 2 Jahren, die dann vielleicht wieder Spaß machen, nachzuhören und sie ins Gedächtnis zu rufen. Ich habe jedenfalls bei einigen Sachen ein bisschen schmunzeln müssen beim Erstellen der Shorts. Insbesondere, wenn Marcel wieder Unsinn geredet hat. Das war immer sehr, sehr unterhaltsam für mich persönlich.
Vielleicht an der Stelle nur ganz kurz einen kleinen Tipp, wenn ihr bei den YouTube-Shorts auf Teilen klickt und den Link kopiert, reicht das, damit der Algorithmus denkt, ihr habt es mit irgendjemandem geteilt. Der Link muss dann nicht tatsächlich an irgendjemanden geschickt werden oder so. So kann man relativ einfach und unkompliziert Einfluss auf den Algorithmus nehmen. Ist vielleicht ein Versuch wert.
Ja, also alle, die uns mögen, teilt, kommentiert, liked, followed, gibt es noch ein paar Buzzwords? Schreibt euer lokales Tageblatt an und sagt hier, Smalltalk ist total schön.
Abonnieren.
Ja. Klickt die Glocke an oder was weiß ich. Oder ich bin ja nicht mehr so drin im Game der jungen Leute auf Internet.
Ernsthaft, ja. Hast du gerade gesagt, klickt die Glocke an. Das ist wieder so ein Hashtag für dich, mein Freund. Das ist unglaublich. Außerdem rede ich überhaupt keinen Unsinn. Ich weiß gar nicht, was du hier für einen Blödsinn erzählst. Wenn wir YouTube-Shorts rausbringen, sind die alle kompetent und auf den Punkt.
Ja, richtig. 60 Sekunden voller Information und Wissen über Tolkien und seine Werke.
Was ist mit dir? Kein Bier heute? Heute Whisky Cola oder was?
Ja, ein fast antialkoholischer Rum-Cola. Alter, ich muss noch mal kurz nachjustieren. Wir sehen uns in 10 Sekunden.
Ja, ist zu viel Cola drin wahrscheinlich, ja.
Ja. Oh, was geht denn hier gleich wieder ab?
Ja.
Gut, der wunderbare Ausblick. Als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, hat man natürlich mal geguckt, was kommt denn dieses Jahr noch und was gibt es zu dem, was dieses Jahr schon kommen soll. Und ich bin mal wieder über diese unfassbare Scheiße, die man zum Teil angeboten kriegt, gestolpert, die mich so maßlos aufregt. Ja?
Also ist von Rings of Power?
Der Drinks of Power ist auch dabei, ja, ohne Frage. Nee, was du sonst...
Marcel hat einen Drink of Power.
Ja, genau, den Drink...
Super, ja. Übergang, Seppel, König.
Nee, mal abgesehen davon, was für ein Scheiß die da so treiben, damit sie diese Buzzwords bedienen können, ja? Kriegst the War of the Rohirrim. Ja, wenn du das eingibst und einfach mal guckst, so, was gibt's denn dazu? Ja, bekommst du halt hier Trailer und hier Teaser-Trailer. Ja, und ich dachte so, probier doch mal die Sachen so aus. Mal sehen, was du so kriegst. Ja, weil offiziell habe ich ja noch nichts von einem Trailer gesehen. Und das ist sehr, sehr witzig. IK-Films haben seit letztem Jahr, also ich weiß nicht, die nehmen wahrscheinlich immer den gleichen Trailer und schreiben einfach die Buzzwords davor und hoffen, dass die Leute draufklicken. Ja? Weil das war alles aus dem Hobbit. Und ich sitze so, euer Ernst?
Ja, die Schnittmenge aus Szenen, die im Hobbit vorkommen und in dem Film Rohirrim ist ja relativ hoch. Überhaupt nicht mal.
Ich weiß nicht so richtig. Und also das und Kino.de, die ich eigentlich bisher für ganz okay gehalten haben, ja, haben halt auch einen Zusammenschnitt aus allem, was sie so an Trailern noch haben konnten, einfach mal zusammengekloppt. Und bei all den Informationen, darüber können wir doch vielleicht gleich als erstes sprechen, wenn wir die Aussicht machen auf das nächste Jahr. Oder, nee, entschuldigt, auf dieses Jahr. Ist ja so ein bisschen der Handlungsstrang und was so passieren soll im Film.
Ja, also du möchtest mit War of the Realm einsteigen in dieses Segment, ja? Sollen wir mit Verfilmungen anfangen? Okay.
Okay, ganz kurz, nur damit ihr es nicht vergesst. Wir haben tatsächlich, es gibt ja das große Animations-, sprich Trickfilm-Festival in Annecy in Frankreich.
Das wo ist schon also eine alle Weile Comic her,
ja. Und Ja, ist schon eine Weile her. Aber letztes Jahr wurden wohl irgendwas um die 15 oder 20 Minuten von War of the Realm so einem absoluten Preview gezeigt, aber nicht mehr.
Ja. Ich habe ein Interview gesehen, das auf Annecy gedreht wurde mit einem Typen von, wie heißt das? Annecy. Ist halt Französisch, ich kann kein Französisch, ich will es mal falsch aussprechen, Dinge passieren. Nippel. Mit Philippa Boyens, dann dem Regisseur Kenji Kamiyama oder so,
ja.
Und dem Übersetzer. Und da kam halt raus, dass das waren keine Animationen, das waren Standbilder, die gesehen haben, die Leute. Das waren einfach nur stille Bilder, ja.
Ist nicht, nein, nur, ja, ja. Nur Art, nur Key Art.
Ja. Oh. Genau.
Okay.
Also wie gesagt, wir wollen jetzt einsteigen mit Thor Through Rhythm, ja? Sollen wir dann das ein bisschen systematisch machen? Also, für diejenigen, die nichts davon gehört haben, aber trotzdem einen Podcast hören mit 300 Abonnenten, es geht um Helm Hammerhand, seines Zeichens König der Rohirrim, ungefähr 190 Jahre vor der Geschichte von Herr der Ringe.
Der neunte König.
Und während seiner Amtszeit hat er so ein bisschen Beef, weil ein einflussreicher Häuptling namens Freka, der an der Grenze zu den Dunländern lebt und da eine Gefolgschaft versammelt hat, wird ein bisschen übermütig, hat eine Audienz beim König, also bei Helm selber, und verlangt die Hand der Tochter von Helm. In einer Art und Weise, die Helm nicht behagt, und er erschlägt ihn mit bloßer Hand. Und daraufhin erklärt der Sohn von Freka, Wulf heißt er, glaube ich, den Krieg. Und der läuft sehr gut für diesen Wulf, weil er auch die Dunländer hinter sich versammeln kann. Und Edoras brennt und man muss sich zurückziehen bis zu Helms Klamm. Und dort stirbt Helm, aber trotz allem gewinnen dann die Rohirrim diesen Bürgerkrieg gegen einen Teil dieser Gebiete imOhan von Rohan und dann zu den Dunländern. Und das ist halt diese Geschichte um Helm Hammerhand. Und das wird halt dieser Film, der Krieg der Rohirrim, entsprechend zeigen. Ich habe mich, als es angekündigt wurde, war ich erst ein bisschen skeptisch, weil Anime und Herr der Ringe passt für mich so nicht ganz zusammen. Hab dann aber so im Laufe der Wochen, Monate für mich selber damit beschlossen, dass ich es eigentlich ganz spannend finde, mal einen Blick zu kriegen, wie Nicht-Europäer und Nicht-Amerikaner auf Tolkiens Werk gucken. Also ich dachte so für mich, guck mal da, jetzt machen halt so ein japanisches Animationsstudio, die halt Animes machen und die im Grunde genommen in ihrem Kulturkreis verwurzelt sind, neben Herr der Ringe, interpretieren die für sich selber und dann zeigen sie uns entsprechend mit ihren kulturellen Mitteln, so ein Animationsfilm halt, wie sie halt Tolkiens Werk sehen. Das Problem ist, ich habe jetzt mittlerweile festgestellt, nachdem ich mir Interviews angeschaut habe und recherchiert habe, dass genau das nicht der Fall sein wird. Also der Regisseur ist zwar ein Japaner, der auch diverse Animes schon entsprechend produziert hat, aber alle Entscheidungen, die gesamte Story, wie sie halt dargestellt wird, sind weiterhin wieder Leute aus Neuseeland, aus Amerika, die Richtung vorgeben, wie die Geschichte erzählt werden soll. Also zum Beispiel, also die Philippa Boyens, die mit Fran Walsh und Peter Jackson die Drehbücher geschrieben hat für Herr der Ringe und für den Hobbit, ist offiziell Consultant. Wenn man die Interviews mit ihr hört, hat sie schon sehr, sehr großen Einfluss. Die beiden Screenwriter, die das ganze Drehbuch schreiben, leben in Neuseeland, haben auch schon mit Philippa Boyens zusammengearbeitet. Und man will sich vom ganzen Look und vom Feeling her an der Jackson-Trilogie der Originalen orientieren. Und das geht so weit, dass das wird scheinbar irgendwie aus der Sicht eines Erzählers dargestellt, die Geschichte in diesem Anime. Und dieser Erzähler oder die Erzählerin ist Miranda Otto, die Eowyn-Darstellerin. Das heißt, im Grunde genommen kriegen wir nochmal Jacksons Version von Mittelerde gezeichnet von einem japanischen Animationsstudio. Und dieses Studio ist noch nicht mal irgendwie bekannt für Animes an sich, also für dieses Handgezeichnete, wenn man es halt so in seinem Kopf hat, sondern die haben bisher mit CGI gearbeitet, also dieses Computergenerierte. Also auch Anime-Genre, ganz klar, ist ein japanisches Animationsstudio, aber sie haben mit CGI-Effekten, also die haben nicht handgezeichnet, wie es jetzt ist für den Herrn der Ringe oder für den Krieg der Rohirrim, sondern die haben mit CGI gearbeitet. Das heißt, es ist ihr erster Film in dem Stil, den sie uns jetzt präsentieren werden. Und das lässt mich schon ein bisschen skeptisch zurück, weil, wie gesagt, meine Hoffnung war, wir kriegen jetzt mal aus einem anderen Kulturkreis den Herr der Ringe oder Mittelerde präsentiert. Am Ende ist es einfach nur eine Auftragsarbeit, die im Sinne von Leuten gemacht wird, die eh schon alle Verfilmungen, die relevant waren, visuell geprägt haben. Und da geht für mich persönlich ein bisschen Potenzial verloren. Das heißt nicht, dass es jetzt schlecht wird. Das kann ein sehr guter Film werden. Der kann sehr viel Spaß machen, gar keine Frage. Aber das, was ich zwischendrin mal haben wollte, werde ich nicht bekommen. Und das finde ich ein bisschen schade.
Also mein Ding ist, der Regisseur, was wieder darauf schließen lassen kann, dass es vielleicht ganz gut kommt, dass das vielleicht gar nicht so schlecht wird oder vielleicht die Chance für einen guten Film bringt es. Der bringt schon ein bisschen was mit. Der ist nicht ganz unbekannt, sagen wir es mal so. Ja, für alle, die das jetzt hören, Ghost in the Shell sollte jeder mal gehört haben, glaube ich. Einer der großen.
Er hat nicht Ghost in the Shell gemacht. Der hat irgendwelche, den 14. Teil hat er und den 15. hat er halt irgendwie da 20 Jahre nach dem Original rausgehauen. Also wir müssen nicht so tun, als hätte er Ghost in the Shell gemacht. Also den alle kennen. Auf gar keinen Fall. Bitte nicht. Er hat auch einen Blade Runner irgendwie gemacht. Aber nicht den Blade Runner, sondern halt irgendwas 30 Jahre später.
Animierte Fassung.
In demselben Universum. Aber
ja, aber
sorry, das ist für mich absolut kein Argument. Es gibt ja auch einen dritten Teil von Starship Troopers, den keiner sehen möchte.
Wieso will den keiner sehen? Das verstehe ich nicht. Starship Troopers ist toll, ist großartig. Opa, spiel die an den Nippeln, dann haben wir mehr Zuhörer.
Ey, macht mich
Entschuldigung, fertig, wir wollten dich nicht unterbrechen.
Nein, aber das spielt ja, natürlich ist er nicht der Originalregisseur von Ghost in the Shell, aber der hat Ultraman noch gemacht und auch das, was er für den Blade Runner gemacht hat, als sie damals den zweiten Teil von Blade Runner gebracht haben, haben sie ja, um die Zeit zu überbrücken, die der nächste Blade Runner praktisch gesprungen ist, haben sie ja Animes gemacht und einen davon hat er gemacht. Ja, und das ist ja, zumindest kennt er sich in diesem, was ich jetzt mal, grundgegriffenen Fantasy-Genre ein bisschen aus. Ja, und kommt da nicht von irgendwo her. Ich weiß noch am Anfang Peter Jackson, da haben alle gesagt, so was ein Horrorautor für einen Fantasy-Film, da wusste da auch noch keiner so richtig, ob das was wird. Also ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich. Ansonsten teile ich das, was du gesagt hast. Ich glaube, war Philippa Boyes nicht sogar, ist sie nicht ausführende Produzentin?
Sie macht jedes Interview und du merkst halt, dass sie alles vorgibt und der Rest muss halt quasi das umsetzen, was sie quasi als Leitlinie anleitet.
Ja.
Sie macht nicht mehr selber die Drecksarbeit, sondern es gibt ein Interview, das kann ich auch gleich verlinken, das ist über eine Stunde und die letzten 20 Minuten sind halt die beiden Screenwriter mit dabei und das ist das Gefühl, dass sie beide mir so rübergucken und halt um Erlaubnis fragen müssen, ob sie das jetzt sagen dürfen, was sie jetzt sagen möchten und vieles, was irgendwie dann Richtung Vision geht und generelle Richtung, ist dann wieder, dass sie das beantwortet, weil die beiden auch nur das ausführen, was sie halt am Ende sehen möchte. Das ist mein Eindruck, das muss nicht so sein, aber ich glaube schon, dass es halt so wird. Du hast ja nicht so eine Person wie Boyens in deinem Team, ohne dass sie dann noch sagen kann, was passiert und was nicht passiert.
Das ist ja quasi so eine
Aufgabe.
Also bei dem, was ich alles gelesen habe, vielleicht kann das Marcel gleich nochmal bestätigen, ist ja, dass der Tenor war grundsätzlich, dass War of the Rohirrim wieder mehr in Richtung Peter Jacksons Interpretation geht und weg von Rings of Power. Das war auch so ein bisschen rauszulesen oder rauszuhören von dem, was ich mir angeguckt habe, dass das halt wieder da mehr hingehen soll. Aber Marcel kann uns ja vielleicht auch noch ein bisschen auf.
Ja, der Punkt ist, gerade jetzt so Seppel und auch du das jetzt so also ausgeführt haben zu dem Thema, also erstmal hoffe ich natürlich auf einen großartigen Film. Das, glaube ich, hoffen wir alle. Wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten und Jahren verschiedene Adaptionen erlebt, die leider nicht die Hoffnung erfüllt haben. Und da hoffen wir natürlich auf bessere Sachen. Aber wenn man mal ein bisschen nüchtern und sachlich dabei bleibt, ist ja neben der Firma Warner Brothers, die ja bekannterweise und bewiesenermaßen ein Optimierungsziel hat, das nennt sich halt Profit und sonst nichts, ist halt jetzt nochmal Amazon Prime mit eingestiegen und das sind zwei grundlegend amerikanische Firmen. Das ist jetzt, klingt jetzt so nach, ja, offensichtlich, Marcel. So, ja, aber das sagt halt sehr, sehr viel über den Produktionsstatus dieser Dinge aus. Das heißt, Rings of Power hat in Neuseeland angefangen, weil sie diesen Bonus, diesen Peter Jackson-Bonus mitnehmen wollten. Weißt du, wir machen das Neuseeland da so schön, das ist Erinnerung an die Trilogie. Und dann haben sie nach einem Jahr alles abgecancelt und sind nach London gegangen, wo sie dieses riesen Produktionsding hingebaut haben von Amazon Prime. Kommen
wir doch gleich zu, wenn wir uns auf
Kommen wir gleich zu, ist aber scheißegal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt im Endeffekt die großen Adaptionen in Filme und Serien in den Händen von US-amerikanischen Milliarden- und Trillionengesellschaften, denen das künstlerische herzlich egal ist, solange es nur halbwegs irgendwie Geld bringt. Und deswegen ist War of the Rohirrim genau dieses Problem. Ich habe jahrelang immer gesagt, Alter, geil, endlich mal Mittelerde. Anime, Manga, das wäre so vom Style her. Und es gab viele Fankünstler, Künstlerinnen, die immer wieder mal gemacht haben. Es gab mal die Gefährten als Kurzvariante in chinesischen mythologischen Zeichnungen aus dem 6., 7. Jahrhundert, so ein Style. Also da waren großartige Sachen dabei, wo du gedacht hast, ehrlich, die Söhne Feanors in so Manga-Style, Alter, wie geil. Und jetzt kommt es halt so nach und nach heraus, und das, was Seppel ja auch gefunden hat, was wir auch verlinken werden, das scheint einfach nur so, wir machen wieder Fassade. Es ist so ein bisschen wie Shadows of Mordor. Da kleben wir Tolkien drauf, wir machen Return of Moria, da kleben wir Tolkien drauf, aber im Grunde sind das einfach nur Spiele, die früher, wo Gunners anders herkamen, Batman und Arkham Gothic, oder halt, wir machen ein Anime und Manga, aber in Wirklichkeit ist das gar kein ursprünglich japanisch oder asiatisch geprägter, eigenständiger Film, sondern die Amerikaner haben was in Auftrag gegeben, basierend auf Peter Jackson, die Leute, die dabei involviert waren. Wir lassen Weta Workshop vielleicht noch ein bisschen mitarbeiten, Weta Digital in dem Fall, und haben einen japanischen Regisseur. So, das war's. Und ich habe momentan auch, was das angeht, nicht so viel Hoffnung. Ich kann da nichts Positiveres reinbringen im Sinne von, da hat jemand richtig Bock drauf. Also da ist auch noch nichts rausgekommen. Sie haben es verschoben um ein halbes Jahr, weil das von der Planung und Finanzierung her wohl besser ist. Sie wollten eigentlich im April ja schon rauskommen.
Nee, der und Grund war der Streik der Gewerkschaften.
Ja, okay. Das ist die offizielle Erklärung dafür.
Ja, aber natürlich. Halt nicht nur diesen Film betroffen, sondern auch ganz viele andere Sachen auch. Und da glaube ich denen das schon.
Und Dezembergeschäft ist traditionell, ne?
Ja, also ich stimme dir zu, weil es auch meine Aussage ist. Ich glaube, dass es irgendwie, also das Potenzial ist verschenkt. Wir kriegen keinen japanischen Herr der Ringe oder kein japanisches Mittelerde, sondern halt nur eine Auftragsarbeit. Auf der anderen Seite, es gibt das Setup bei Cyberpunk Edgerunners, also ein Anime über Cyberpunk, was man hauptsächlich kennt wegen des Videospiels, aber was ja schon lange vorher als Tabletop und auch als Roman existiert hat. Das hat sehr gut funktioniert. Also es war europäisch vorgegeben von CD Projekt Red, die das Spiel halt gemacht haben. Da haben die gesagt, das ist unsere, die Story möchten wir gerne haben. Aber der Anime selber ist einfach richtig, richtig gut geworden. Und der wirkt in keinster Weise europäisiert. Der nimmt halt das auf, was im japanischen Anime-Kulturkreis halt so ist, in diesem Cyberpunk-Genre. Zumindest hat mir das meine Frau bestätigt, die mir anhört als ich. Ich gucke keine Animes, ich kann nur sagen, ja, okay, sieht aus, als ich kenne. Und sie so, ja, ist schon okay, guter Anime, ist alles klar. Gut. Also, das kann funktionieren. Cyberpunk hat sehr viel Spaß gemacht zu schauen. Es war eine richtig gute Serie. Aber das war auch eine Auftragsarbeit. Aber gefühlt waren da mehr Japaner involviert als Europäer. Während es halt bei Rings of Power, wenn du guckst, in die entscheidenden Positionen, ist es eigentlich nur die alte Jackson-Crew. Und diese beiden Screenwriter, also Boyens selber schreibt angeblich kein Wort, aber die beiden, also es ist ein Typ und eine Frau, zwei Screenwriter, die haben, wenn du guckst, ihre Credits, die haben nichts gemacht im Screenwriting, außer 2013 einen Film, den kein Mensch kennt. Das ist ihre einzigen Credits offiziell auf IMDb als Screenwriter. Und das ist für so ein Projekt, hätte ich mir vielleicht gedacht, da nimmst du jemanden, der in irgendeiner Form ein bisschen mitbringt, ne? Aber ist nicht der Fall.
Aber man ist eine große Firma und möchte komplette hundertprozentige Kontrolle haben und holt sich wie bei Rings of Power Leute, die noch nie irgendwas gemacht, erreicht oder geschafft haben und hat damit die perfekte und absolute Kontrolle auch über, also ich meine, wenn sie Neil Gaiman gebucht hätten für Rings of Power, dann hätte Neil Gaimans komplette Background und seine Qualitäten und seine Vision von der Geschichte erheblichen Einfluss darauf gehabt, was passiert wäre. Ja. Nicht so negativ. Ich hoffe auf einen geilen Film und ich will War of the Rohirrim definitiv sehen. Und ich gehe da auch rein. Aber ich sehe das mittlerweile auch relativ kritisch. Ja.
Also ich glaube, du kannst nicht so viel falsch machen. Weil der Rahmen der Geschichte ist begrenzt. Es ist auch nur ein Film. Keine Ahnung, 90 Minuten, 100 Minuten oder so. Da kannst du jetzt nicht viel, viel Bullshit machen, finde ich. Das habe ich auch schon bei Rings of Power gesagt, von daher.
Ich klopfe gerade überall, ey. Noch nicht so ein Scheiß.
Ja. Aber noch bin ich guter Dinge, dass wir zumindest einen soliden Film sehen, der den Blick auf Geschehnisse im Mittelalter lenkt, die wir noch nicht so hatten. Und es ist einerseits gibt es einen Rahmen und eine Geschichte, die was hergibt. Und B, ist in der Geschichte noch so viel frei, dass es halt viel Raum gibt für Eigeninterpretationen, die nicht dem widersprechen muss, was man sonst kennt oder was einen als Tolkien-Fan irgendwie nervt oder irritiert. Worauf mich jetzt also, schon freue, ist...
Nee, ganz ehrlich, ich habe schon eins dazu gefunden, aber erzähl zu Ende.
Bitte. Ja, und zwar, vielleicht meinen wir das Gleiche. Freka wird hier erschlagen, weil er die, um die Hand anhält der Tochter von Helm Hammerhand. Die hat keinen Namen in Tolkiens Werk, die existiert nur in einem Satz, nämlich, dass sie halt Frekas Begehr ist, er sie aber nicht bekommt, weil er vorher stirbt durch die Hammerhand. Und die kriegt halt eine zentrale Rolle in diesem Film. Was jetzt nicht verwundert, wir sind im Jahr 2024, man ist froh über jeden Charakter, der weiblich ist in Tolkiens Werken, den man ausschmücken kann. Und aus dem geht vor, sie wird eine sehr zentrale Rolle spielen und am Ende wird sie den Konflikt auch in irgendeiner Form entscheiden. Und das wird viele Jungs aus der Alt-Right-Richtung wieder komplett aufregen und da freue ich mich schon drauf. Das ist eine der Redeeming Qualities, die dieser Film haben wird, dass wieder die richtigen Leute anfangen, vor sich hinzuheulen.
Das erste, was ich so ein bisschen gestolpert bin, aber Seppel, du hast das vorhin ein bisschen angedeutet. Vielleicht habe ich das überlesen oder noch nicht so wahrgenommen. In all dem, was ich gelesen, gesehen habe jetzt dazu, war es immer, ist der Krieg gegen die Dunländer. Ja? Also Dunländer. So, und das erste, was ich auf, wenn man die Konzeptzeichnung denn sieht, oder wenn Leute da Artikel drüber schreiben, ist so, es gibt ein Wiedersehen mit den Olifanten. Und ich ist immer so, was? Wo in Gottes Namen sind Olifanten in Dunland? Ja,
ja, was das, Hölle? Keine Info sein, die rausgegeben wird offiziell von Warner Brothers. Das wäre dir schon wissen, dass es albern ist. TikTok-Quellen, ja, die einfach irgendwas vor sich hinschreien, damit irgendwer klickt, um weiterzumachen, ja, die darfst du nicht hier einbringen. Die möchte ich nicht in die Diskussion einbringen.
Offizielle Key Art von Variety und Deadline und Hollywood Reporter. Also die haben nur 4 Fotos rausgehauen, plus das Logo. Und in allen dieser Screenshots, die sie da, also Key Art, ne? Man wusste nicht genau, ob es aus dem Film ist oder nur so ein bisschen Vorbereitung. Aber in praktisch jedem Screenshot, ich habe die gerade gepostet, siehst du halt fucking Olifanten.
Und da habe ich mich halt gefragt, so was zur Hölle? Also bei aller Liebe, es kann doch nicht sein.
Doch, es gibt einen Service, den kannst du buchen. Weißt du, wenn du über die Südküste fährst mit dem Schiff, es gibt da Rent-a-Olifant. Und die Dunländer haben halt sich einen Olifanten gemietet und der wird dann per Schiff transportiert. Okay,
so, das ja, ja, aber das war dann der, guck mal, Seppel kriegt auch schon Schweißperlen auf der
Stelle. Ja, ernsthaft, wenn die Olifanten zeigen, krass, du ja völlig aus, Alter. Dann mach mal wieder eine 2-Stunden-Folge, wo ich nur rumschreie. Das kannst du doch keinem anbieten.
Nein, warte, ich denke so.
Alter, es sind Krähbein aus Dunland, nicht Olifanten aus Dunland. Know your Tolkien.
Genau darum ging es mir. Also, weil du vorhin auch was aus dem Osten erzählt hast, dachte ich, habe ich was überlesen? Vielleicht führen die um 4-Ecken-Krieg, aber Dunland ist ja immer das, was genannt wird. Und ich denke mir, wo in fucking Dunland? Weißt du, dann hätten die Hobbits schon viel früher Olifanten sehen können und hätten nicht bis Ithilien wandern müssen und hoffen, dass so ein paar Haradrim vorbeikommen und die Viecher halt bei sich haben. Ja, das ist das, was mich so ein bisschen erschreckt hat, wo ich wieder gedacht habe, ey, nee, jetzt geht das schon wieder los, ja? Jetzt tauchen da schon wieder Figuren auf, die da eigentlich nicht hingehören oder nicht passen.
Der letzte Post, den ich gezeigt habe, das letzte Bild, das ich gepostet habe, ist offensichtlich, du siehst den Blick auf Edoras, auf die Goldene Halle. Und da stehen so ein paar armselige Rohirrim und du siehst diesen Olifant, der auf Edoras blickt. Und wenn du die Geografie von Edoras ungefähr kennst, weißt du, dass der an Edoras vorbeigekommen muss, an Rohan. Also der muss entweder von der anderen Seite gekommen sein oder den Weg gegangen sein, die Rohirrim ja reiten Richtung Gondor, ohne dass die Rohirrim ihn daran gehindert haben, sich dahin zu stellen.
Ja gut, also seien wir ehrlich, Hannibal hat Elefanten über die Alpen gebracht, ja, da kann ja wohl so ein Wolf seinen Olifanten über Isengard oder den Mindoloin rüberschicken.
Ist ja überhaupt kein Problem. Alles klar. Das hatte ich auch gerade im Kopf. Nein, aber weißt du, es passt wiederum
auch. Du kannst ja von Harad aus fährst du halt mit dem Schiff und dem Olifant runter nach Anfalas. Dann hast du am hast du eine Lücke, da kannst du halt durch, dann kommst du halt aus Osten nach Rohan rein, überhaupt kein Problem.
Ja, rennt ein Olifant. Ich sag ja, super Service. Ja. Kriegst du super schnell geliefert innerhalb von 12 Arbeitstagen.
Ja.
Okay.
Nee, aber das ist, was mir jetzt gerade auffällt, auch nochmal, weil du das Bild ja nochmal so explizit beschreibst, ist halt, ich habe persönlich den Eindruck, also meine jüngste Tochter war das Wochenende hier und wir hatten alle Lust, nochmal mit mir den Herr der Ringe zu sehen. Super, ich habe jetzt ganz viel Film geguckt. Also zumindest aus dem Film. Im Buch achte ich mal drauf, wenn wir so weit sind. Man denkt, die Reiter von Rohan sehen das erste Mal diese Viecher. Oder? Habe ich das
ja, irgendwie? Natürlich.
So, ja. Aber wie kann das sein, wenn tatsächlich Helm Hammerhand, der so ein rosa, also in der Zeit von Helm Hammerhand, so ein riesen also der eine Legende, ja, bei den Rohan-Menschen, wenn der gegen Olifanten gekämpft hätte, dann hätten doch alle gesagt, guck mal, schon wieder die scheiß Olifanten. Jetzt kriegen sie aber richtig auf die Fresse.
Ja, war das jetzt keine Logik hier, oder Opa?
Also ich glaube da nicht dran, es wird nicht passieren, es ist einfach nur Pro-Material. Es gibt keine Olifanten in War of the Rohirrim. Ich leg mich fest.
Mach dieses Short bitte. Und wenn wir dann im September im Kino waren, machen wir die Januar-Ausgabe. Und dann siehst du Seppel so, ich lege mich darauf fest, ich werde keine. Und wir zeigen so diesen Screenshot aus dem Film, wo so 12 Olifanten, lalala, trö, trö. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, gut, ich mich nicht.
Nächstes Thema.
Stichwort Dezember. Es wird am 13. Dezember rauskommen. Das steht fest. Sie haben sich festgelegt, ein konkretes Datum. Eine weitere Verschiebung ist unwahrscheinlich. Jetzt haben wir eine halbe Stunde über Olifanten geredet. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Wir können mal kurz Rings of Power Season 2 anschneiden. Wir haben ja bereits eine Folge gemacht über die Leaks. Ich glaube nicht, dass davon so viel wahr wird. Aber es gibt ein paar Infos, die wurden halt bestätigt von den Showrunnern selber oder von Amazon. Es wurde mir notiert, es gibt mehr zu sehen von Sauron. Sie wollten ihn in der ersten Staffel noch nicht irgendwie als Darklord darstellen, weil bla bla bla, Marketinggesülze. Aber Season 2 wird mehr Richtung Antagonist, Protagonist aufgebaut und Sauron wird eine größere Rolle spielen als Bösewicht. Nori und der Stranger, der natürlich Gandalf sein wird, werden in Runen rumhampeln und da Dinge tun, warum auch immer. Und es gibt eine massive Schlacht, die über 2 Episoden gehen wird. Kann man halt spekulieren, welche das sein wird. Es ist wahrscheinlich die Schlacht um Lindon, in der Celebrimbor umgebracht wird. Das ist mein Tipp. Und mehr habe ich nicht gefunden. Sie halten sich ja relativ bedeckt.
Mit Mithril machen sie es hoffentlich wie George Lucas mit den Midi-Chlorianern im ersten Star Wars-Film. Sie tauchen nie wieder auf, diese Geschichten.
Warum musst du diese Wunde wieder aufreißen, Mann?
Die Star Wars-Filme von damals werden wieder gezeigt und alles ist gut und sie waren tolle Prequels und deswegen zeigen wir
sie wieder. Ja, es gibt Leute, die sagen, das waren gute Filme. Ich so, was ist mit euch los? Habt ihr niemals Star Wars gesehen?
Entschuldige bitte, ein Verhältnis, wenn man alle 9 Teile sich anguckt, ist 1, 2, 3 besser als 6, 7, nee, 7, 8 und 9.
Ja, der Hobbit ist auch besser als Rings of Power. Das macht ja auch nichts in der guten Verfilmung. Was ist das für ein Argument?
Also, wir haben ja die Leaks gemacht vor einiger Zeit, ihr erinnert euch vielleicht. Und wenn auch nicht, könnt ihr natürlich diese Folge nachhören und nachschauen. Ja,
wir werden sie verlinken. Auf YouTube.
Genau. Und also so Fellowship of Fans ist ja diese Seite, die ich halt auch, die Leute auch persönlich kenne. Das sind diejenigen, die wirklich offensichtlich irgendwie hier und da ein paar Leute haben, die Informationen rausrücken. Und das war ja der Running Gag am Anfang des Jahres, als diese Leaks rauskamen, dass offensichtlich Amazon Prime einigen ihrer Leute bewusst falsche Informationen aufgespielt habe, um herauszufinden, wo diese Lücken im Sicherheitssystem sind. Also ist auch okay, kann ich verstehen. Das ist ein Intellectual Property, es geht um viel Geld. Wenn da Leute rumlaufen und 3 Monate vor der Veröffentlichung erzählen, was passiert, ist das ganz schlecht. Aber die sind tatsächlich immer noch die Verlässlichsten und die haben gerade gesagt, dass die Produktion der 2. Staffel soweit ist, dass die 1. Hälfte fertig ist und dass sie im Endeffekt wahrscheinlich die 2. und 3. Staffel zusammendrehen werden, vor allem natürlich in London. Ich habe auch einen Link geschickt zum einzigen echten Elben in der gesamten Serie meiner Meinung nach. Also bei Ismael Cruz Cordova, da sieht man ab und zu mal so Fotos von ihm und einigen der Kollegen und Kolleginnen aus der Serie, wie sie in London zwischendurch ein wenig Spaß haben. Also man sieht, sie sind dabei, es wird dieses Jahr passieren.
Es muss doch abgedreht sein.
Jein.
Wenn das dieses Jahr rauskommen soll. Du kannst doch nicht
jetzt schon
zu drehen und dann
noch sie machen die 3. Staffel schon. Sie machen die 3. Staffel schon gleichzeitig.
Ja, von mir aus.
Und deswegen ist die Vermutung, dass sie deswegen noch in London sind. Das heißt, die 2. ist in einer Nachproduktion. Aber die 3. wird gerade auch wohl gleichzeitig gedreht. Aber da kann man sich bei Fellowship of Fans tatsächlich regelmäßig informieren, weil die immer wieder mal Informationen zu dem Thema haben. Wir kriegen Rings of Power, keiner weiß wann. Amazon hat nichts gesagt bisher, es gibt keinerlei News, es gibt gar nichts.
Ich weiß nur, dass wir 3 richtig, richtig heiß sind und richtig Bock haben, uns nochmal in die Welt des 2. Zeitalters entführen zu lassen.
Ja.
Und wie du schon erwähnt hast, während War of the Rohirrim, die Dreharbeiten sind jetzt von Neuseeland nach UK gezogen und wir wissen natürlich alle, Der Grund dafür ist einfach Geld. Aber ich habe mir mal das offizielle Marketing-Blabla durchgelesen. Und da geht es einfach darum, ja, Tolkien kam ja auch aus UK und hat sich von vielen Landschaften inspirieren lassen. Deswegen ist es ja naheliegend, dass wir jetzt auch da drehen. Und ich dachte mir
nur so, London.
Ihr seid Ärsche. Kein Mensch glaubt euch diesen Scheiß.
Ja.
Und das ist auch alles, was ich zu Rings of Power Staffel 2 sagen möchte, weil wir werden eh darüber reden müssen. Für die Quote, für die Relevanz. Aber Spaß werden wir wahrscheinlich nicht haben. Und das war es, glaube ich, mit Verfilmungen, oder? Habt ihr noch was weiteres Filmisches, was kommen wird? Nö,
nicht wirklich. Ja. Nee.
Dann würde ich jetzt gerne.
Die Amerikaner feiern gerade, dass wohl die 4K überarbeitete Version jetzt tatsächlich mal in die Kinos kommen soll von der Filmtrilogie. Das ist ja öfter so in den USA, dass alte, restaurierte Filme oder aufgebesserte Filme tatsächlich nochmal groß in die Kinos kommen und tatsächlich auch noch ernsthaft Geld verdienen.
Ne? Ich vermute, die meisten, die uns zuhören, haben die Filme schon gesehen. Die werden jetzt also nicht so viel Neues entdecken.
Haben die Frage
ist jetzt,
bei uns auf unserem Channel.
Oder sollen wir die Filme besprechen? Sollen wir mal kurz einen Ausblick geben, was man sieht in der Jackson-Verfilmung? Ist das relevant?
Nein, erwähnt. Es wurde im Channel mal irgendwo erwähnt, ja, im Discord. Ja. Habt ihr da was von gehört? Und ich kann nur sagen, herderingefilm.de Community auf Facebook ist die Seite, die innerhalb von 3 Sekunden, sobald irgendwo ein deutsches Kino einen Marathon, Extended oder irgendwas macht, einfach auf Stefan Servus und seine Kolleginnen und Kollegen gucken auf Facebook und Stefan hält uns da, Kirtan hält uns auf dem Laufenden. Und bei mir in Jena war auch mal, letztens war irgendwie eine Aktion, also es läuft andauernd in deutschen Kinos quer durchs Land immer wieder mal.
Und das auch zu Recht.
Ja, und tatsächlich kann ich nur am wärmstens empfehlen, wenn jemand ein gutes Kino bei sich hat, mit dem er sich irgendwie gut versteht und wo man regelmäßig hingeht, man kann auch einfach mal fragen. Klingt doof, ist aber so. Und wenn man denen vermittelt, hier, ich kriege 200-300 Leute zusammen für Marathon, dann sagen die meistens immer, ja, cool, mach mal. Muss halt nur ein bisschen bewerben.
Ich war im Januar erst wieder.
Ich werde nie wieder in einem Kino 9 Stunden rumsitzen, um den Film anzuschauen.
No 9?
Nein.
Die Extended Version.
Meine Frau möchte einmal im Jahr mit mir das gucken, dann machen wir das zu Hause auf der Leinwand, alles gut. Über 2 Tage verteilt, nicht an einem Tag. Da habe ich mein Veto eingelegt. Und das reicht mir. Nicht wieder mich da einen Tag lang in Kino meine Zeit vergeuden.
Ich weiß nur, dass Sarah bis heute feiert, dass wir vor vielen Jahren im Titania in Berlin in Steglitz Herr der Ringe und Hobbit in der Extended gesehen haben. Und sie bis heute sagt, der Tolkienist ist beim Hobbit eingeschlafen. Ich habe sie alle gesehen. Und ich so, ja, hey, beim zweiten Film, Mann, habe ich mich Stunde vorne hingelegt wegen irgendeiner Schlacht, keine Ahnung, was immer da war. Und war vorne, war so gemütlich, der Film war so kacke. Also habe ich eine Stunde gepennt und bin wieder aufgewacht. Zur Pause für Eintopf essen und Kaffee trinken. War großartig, war super, war eine super Aktion in der Community.
War der Eintopf nach Eowyns Rezept?
Ein bisschen besser, aber er hieß offiziell Eowyns Eintopf und die Leute haben ihn sehr begeistert gegessen. Also. Die ganze Crew da in dem Titania war halt alles Tolkien-Fans. Da haben Leute ihre eigenen Zauberstäbe gebastelt, mitgebracht, das Ding komplett dekoriert. Die Leute an Tresen waren komplett in ihren billigen 7,99 € Kostümen, haben alles gegeben. Also die waren richtig heiß darauf. Und das war von der Community halt eine super Aktion. Also die Leute waren alle sehr glücklich. Kann man nur sagen, das war wirklich großartig gemacht. Kann Opa ich empfehlen.
Gerade auf die Uhr geschaut, mehrmals demonstrativ. Ich glaube, du laberst ihm zu viel.
Ja, Entschuldigung. Adaptionen gibt es sonst nichts mehr dieses Jahr. Arschlecken Feuerwerk.
Dann würde ich jetzt gerne zu Computerspielen kommen. Da ist eins angekündigt worden jetzt vor 5 Tagen. Also den ersten Trailer gab es früher, aber jetzt gab es den ersten offiziellen Trailer. Und das Spiel heißt Tales of the Shire. Und es handelt sich um ein cozy Game, das im Auenland angesiedelt ist. Für diejenigen, die nicht wirklich aus der Gaming-Szene kommen, cozy Games, kurz erklärt, sind übersetzt wörtlich gemütliche Spiele. Und dieses gemütlich bezieht sich sowohl auf die Mechanik, sprich man braucht keine Reaktionsgeschwindigkeit, es geht nicht um Hand-Auge-Koordination, man muss keine komplizierten strategischen Abläufe auswendig lernen oder so. Es gibt auch kein Game Over oder irgendwelche Fail-States oder Verlust von Fortschritt im Spiel, sondern es geht darum, dass man einfach ganz gemütlich und locker vor sich hinspielen kann. Und auch auf das Setting, also Settings, in denen es wenig bis keine Gewalt gibt. Es ist gerne naturbezogen. Also die berühmtesten Beispiele sind Farming-Spiele. Man hat also seine eigene Farm und man baut da ein paar Sachen an. Man hat ein paar Kühe, die man zu melken darf und ein paar Schafe. Und es geht halt nicht darum, irgendwen zu besiegen, sondern meistens darum, in dieser kleinen Gemeinschaft, in dem Dorf, in dem man lebt, halt Freundschaften zu schließen und diese Alltagsprobleme mit den Leuten zu bewältigen. Und das Ganze immer so ein bisschen, auf Englisch heißt es immer wholesome, Also irgendwie so schön halt. Man macht die Welt um sich herum zu einem besseren Ort. Und es ist auch vom Maßstab her immer so, es geht um die Gemeinschaft, die du gerade bist, und nicht darum, die Welt zu retten. Und dieses Konzept dieser Cozy Games ist in den letzten 5 bis 10 Jahren relativ groß geworden. Es gibt da so ein paar Vertreter. Also die ersten waren Harvest Moon und Animal Crossing. Und vor, ich glaube, 5, 6 Jahren kam Stardew Valley raus. Das ist so ein Passion Project von einem Typen. Und das ist ein Sensationsansatz, jetzt habe ich millionenfach verkauft. Und das ist so die Blaupause geworden für das, was dann kopiert wurde, dutzendfach in der Branche. Und Tales of the Shire möchte halt auf diesen Zug ein bisschen aufspringen, das Gefühl, oder dieses Konzept ins Auenland bringen. Und ich finde, das passt von der Überlegung her ganz gut, weil Auenland ist ja, und die Hobbits sind ja, ein gemütliches Volk. Man weiß da Essen zu schätzen, man muss nicht in Kriege ziehen. Es gibt da gefühlt keine Kriminalität und keine schlechten Leute, außer den Sandigmann natürlich. Und das ist quasi ein Match made in Heaven, dieses Spielkonzept und das Auenland. Und ich freue mich darüber, dass es halt nicht nur irgendwelche epischen Schlachtsimulatoren gibt oder ausufernde Rollenspiele, einfach nur ein neues Spielkonzept, das thematisch genau da reinpasst. Und das ist Tales of the Shire. Und ich habe mir den Trailer angeschaut. Ich habe mir die entsprechenden Interviews rausgeguckt. Ich habe mir angeguckt, was sie über sich selber erzählen. Und sie machen im Grunde genommen all das, was diese Spiele schon gemacht haben. Also man sammelt irgendwelche, meistens Nahrungsmittel ein, Pilze, Beeren, Äpfel, irgendwas.
Kräuter.
Manches davon kann man auch in seinem eigenen Garten anbauen. Kräuter, Kartoffeln, Tomaten, wie auch immer. Dann wird das irgendwie verkocht, zu Festmählen bereitet. Und dann lädst du quasi deine Freunde ein. Aus Wasserau. Wasserau ist der Ort, in dem stattfinden wird tatsächlich. Und dann wirst du halt in dieser Gemeinschaft immer beliebter und immer zu einer wichtigen Persönlichkeit. Und dann machst du wahrscheinlich sehr viele Dialoge. Die Leute werden entsprechende Problemchen haben, die man natürlich alle lösen kann mit ihnen zusammen. Und anstatt möglichst viele Gegner umzuhauen, musst du ganz viele Freundschaften schließen und dann diesen Ort zu einem schöneren Ort machen. Und meistens gibt es natürlich Jahreszeiten und es gibt immer ein paar so Events, ein paar Feste, ein paar Tänze, so irgendwelche kommunalen Veranstaltungen, zu denen man dann entsprechend beitragen kann als Mitglied der Gemeinschaft. Und all diese Checkmarks, hast du gesehen im Trailer, werden abgehandelt und werden entsprechend auch dann zur Verfügung stehen. Ich finde, ich freue mich da ein bisschen drauf, habe aber auch so ein kleines bisschen Bedenken, weil die richtig guten Spiele aus dem Bereich sind halt diese Passion Projects von einer Person, einem kleinen Team, die das Bedürfnis haben, halt das so der Welt mitzuteilen, ne? Videospiele können ja auch irgendwie Kunst sein, sprich man möchte irgendwie eine Botschaft überbringen. Und sehr oft ist so der Grundtenor, also diese Cozy Games, gerade die Farming Cozy Games, sind so der Gegenpol zu dem Cubicle Worker, also diesen Arbeitsdrohnen in milliardenschweren Konzernen, wo du als Zahnrad im Getriebe dieser Industrie deine Aufgabe erfüllst. Und daraus brichst du dann meistens aus, ziehst dann irgendwo hin, auf die alte Farm von deinem Großvater oder sonst wohin und lebst dann quasi mit der Natur im Einklang von der Frucht der Hände deiner Arbeit. Und Veta Workshop, die das Ganze halt rausbringen, sind ein milliardenschweres Unternehmen, die ein Team angestellt haben von vielen willigen Arbeitsdrohnen, die halt dieses Spiel machen sollen. Und ich sehe da so einen kleinen Disconnect zwischen Message und derjenigen, der diese Message halt rüberbringen möchte. Das ist so mein Take zu Tales of the Shire.
Ja, das ist.
Ich wollte noch kurz eingehen auf ein paar technische Sachen. Also die Grafik ist comicartig. Es ist kein Shooter-Realismus, sondern es ist, wie gesagt, comic-mäßig, viele bunte Farben, Pastellfarben, freundliche Töne, logischerweise. Es soll ja gemütlich sein und schön. Ich mag die Umgebung, die Landschaft mag ich sehr gerne. Zumindest was man im Trailer sehen kann. Viele Details, gibt es dann in den Teichen schwimmen Schwäne und Enten rum, an den Bäumen hängen Sachen, überall Schmetterlinge, Vögel und so ein Kram. Es wird alles sehr lebendig und sehr liebevoll und detailliert. Ich mag die Animation der Hobbits, mag ich doch nicht. Und auch die Gesichter und wie sie animiert sind, wirkt auf mich doch ein bisschen unrund. Was kann man bis zum Release, kann man das fixen? Wenn man das vergleicht mit Gollum, wie das ausgesehen hat beim ersten Trailer, ist das schon deutlich weiter. Man sieht, dass da auch handwerklich mehr Talent vorhanden ist, als bei Gollum war. Und ja, der Publisher heißt Private Division. Der hat ein recht relativ breites Portfolio. Ist ziemlich neu, also den gibt es noch nicht so lange gefühlt. Man kann nicht sagen, dass da irgendwas spezialisiert ist, weil die Titel, die er rausbringt, sind alle über alle Genres verteilt. Ich habe mal geschaut, ob er in irgendeiner Form negativ aufgefallen ist durch Ingame-Monetarisierung oder Free-to-Play-Aspekte in seinen bezahlten Spielen. War nicht der Fall. Also da habe ich zumindest keine Red Flags gefunden.
Ich habe nur also diesen Cross-Verlink zu Animal Crossing. Ja, also dass das schon nah da rankommt. Und das hat ja auch eine breite Fanbase, ja, dieses Animal Crossing. Ich bin mal gespannt, ob das so einen Mehrspieler-Modus hat. Also nicht nur, dass du mit den NPCs interagierst. Weiß nicht, ob du dazu was gelesen hast.
Über Koop ist nichts bekannt bisher. Das wurde weder bestätigt noch in irgendeiner Form. Also sie haben unglaublich wenig über Gameplay rausgegeben. Also du siehst in keinster Weise irgendwie, wie das Spiel funktioniert. Die sagen halt, was du machst. Also Essen spielt eine große Rolle. Also gefühlt die Hälfte des Spiels ist einfach nur, Leute sammeln was zu essen ein und machen es zu einem Gericht. Dann essen Leute das quasi in so einer Hobbithöhle. Aber so die, wie das Farming funktioniert, wie das funktioniert, wie du halt in irgendeiner Form rausgehst und das Zeug halt bekommst, ob das in irgendeiner Form mit Entscheidung verbunden ist, dass du irgendwie düngen musst, ob du es wassern musst, ist sehr, sehr vage. Also man sieht Leute mit der Gießkanne rumlaufen, also das Konzept wird es halt geben. Aber wie es sich spielt, wie die Steuerung ist, wie das Interface sein wird, auch wie dieses Freundschaftssystem funktioniert, ist unbekannt. Ich vermute, sie werden es einfach bumsgewöhnlich machen. Es sieht für mich so ein bisschen nach Design am Reißbrett aus. Wir gucken halt, was haben andere Spiele aus dem Genre und das machen wir genauso und gehen kein Risiko ein. Was halt, wenn man genau das haben möchte, wunderbar sein wird. Für jemanden wie mich, der seit 30 Jahren Games spielt und immer nach was Besonderem sucht und Kopien nicht so ganz gut leiden kann, ist natürlich weniger spannend, aber wenn es qualitativ gut gemacht ist, wird es okay sein.
Also vielleicht noch so ein klein bisschen Hintergrund, auch wenn wir es ja möglichst kurz halten wollen. Private Division ist eine Tochtergesellschaft von Take-Two Interactive, was natürlich der wahrscheinlich, glaube ich, größte oder zweitgrößte Computerspielerhersteller der Welt ist. Also hier so Bioshock, Borderlands, Grand Theft Auto und so. Und die haben das Ding gemacht, um Independent Publisher, also kleinere Videostudios, Gaming-Studios, zu unterstützen und damit halt einen Publisher an die Seite zu stellen. Es ist natürlich auch ein bisschen zynisch, also es wirkt halt ein bisschen ironisch oder sarkastisch oder zynisch, wie immer du es möchtest, wenn so ein Player wie Take-Two Interactive sagt, oh, wir machen mal so einen Publisher für kleine Leute, aber natürlich trotzdem guckt, dass sie bei Intellectual Properties wie halt Tolkien und Mittelerde ordentlich mitmischen. Es sieht sehr, sehr süß aus. Ich habe nur einen relativ deutlichen Hater-Kommentar gehört zur Qualität der Grafik. Das ist für PS5 und für Xbox natürlich angekündigt und vor allem für die Nintendo Switch. Und dann kam so dieses Argument, ja, wenn es auf der Switch programmiert ist, man, dann muss es ja scheiße aussehen. Das ist jetzt keine qualitativ wertvolle Aussage, kann ich jetzt auch nicht als Gamer, ich bin kein Switch-Spieler. Das ist
eine unfassbar dumme Aussage, weil offensichtlich die Grafik auf Stil beruht und nicht auf Rechenpower. Aber wenn jemand so eine Aussage macht, weißt du schon, dass das eh die Zielgruppe sein wird. Von daher kann man das einfach ignorieren und für genauso dumm halten, wie es da wirklich ist.
Ich habe halt ganz große Hoffnung. Sie haben auf der Webseite so schön Willkommen zu Hause, Hobbit. Das heißt, du hast halt tatsächlich Haus, ne? Dekoration, Building. Du kannst deine Höhle ausbauen, was sehr hübsch ist. Du hast Essen ist Liebe. Da geht es um Kochen, was du ja erwähnt hast. Und das Letzte ist halt dieses Erkunde Wasser, also Bywater. Und da gibt es auf der deutschen sprachigen Seite so einen schönen Übersetzungsfehler, den liebe ich sehr. Der heißt, nimm an Vereinsmissionen teil, um tägliche Aktivitäten abzuschließen, damit Wasserau den Status eines Dorfes erreicht. Also es ist noch kein offizielles Dorf. Du musst dich zusammentun und kochen und backen, damit du ein richtiges Dorf wirst. Aber Vereinsmission ist nicht Vereinsmission, sondern es ist bestimmt Koop-Mission.
Nein. Nein.
Das Vereinsmission, nur, Mann?
Das sind Community-Quests, heißt es, glaube ich.
Ja, natürlich, aber das ist definitiv, es gibt keine Vereinsmission. Ansonsten wäre die Deutsche Tolkien-Gesellschaft schon längst im Gaming-Bereich unterwegs. Da kannst du aber für Vereinsmission, ja, stecken Feuerwerk. Ich freue mich auf das Spiel. Es sieht sehr süß aus.
Im Englischen heißt es Joint Club Missions. Ich habe das
Vereinsmission.
Die Seite halt auf Steam
offen.
Das heißt Club Missions. Also das heißt, dadurch, dass Club-Vereine für mich im Auenland keinerlei Berechtigung haben. Nee. Klingt das so ein bisschen nach Daily Quests aus MMOs. Also
ja, das ist so, wo du zusammenkommen musst als ein paar Leute.
Da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass sie das so ein bisschen in diesen Online-Aspekt reinbringen wollen, dass du irgendwie online da mit Dingen. Wir werden sehen.
Du musst 1000 Tomaten pflücken, also musst du 1000 Tomaten pflücken mit 10 Leuten und wenn du es bis die Uhrzeit nicht schaffst, kriegt halt keiner von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die Sachen. Ja. Und die Leute werden das tun.
Was sein kann, die wollen irgendwelche Gilden pushen oder so ein Kram und nennen es halt Club oder Verein in der Welt. Weiß ich nicht. Aber es ist sehr spekulativ. Ja.
Ja. Es sieht sehr süß aus.
Was man erwähnen muss, wo wir in eine Frage, die offen bleibt, vermute ich. Du hast das Bild schon gepostet, aber ich werde es mal nochmal selber reinposten mit einem kleinen Hinweis, was ich meine. Es gibt in dem offiziellen Foto oder im offiziellen Teaserbild eine Ente. Und diese Ente hat einen zwergischen Helm auf.
Ja,
und ich frage mich, was hat das zu bedeuten? Was hat diese Ente erlebt? Wo kommt sie her? Was ist ihre Geschichte? Und wenn das Spiel das nicht auflöst, werde ich richtig sauer. Ich möchte wissen, was diese Ente zu bedeuten hat.
Du musst dir auch mal die anderen, auf der Webseite gibt es schon mittlerweile sehr, sehr viele schöne Screenshots. Da sind so ein paar Sachen dabei, wo du dich auch so zwischendurch fragst, warum sitzen so kleine Tierchen in so einer komischen Holzbox neben dem Huhn und dem Schaf? Und ich so, ist das sammelbar? Sind das Schokoladenfiguren oder so? Also ich bin da schon sehr, sehr gespannt und hoffe sehr darauf, dass es alles entweder ess- oder kochbar ist oder einfach einen kompletten Zwergenclan gibt, die irgendwann Meinung sind, sie sind Zwerge und tragen deswegen Zwergenrüstung. Ich bin keine Ente, ich bin ein Zwerg.
Wir wollen das nicht weiter ausführen.
Ich bin gespannt. Also ich habe minimale Bedenken, auch weil das erste Spiel ist, was Soveta als Studio rausbringt. Sie haben noch keinerlei Track Record, haben keine Erfahrung im Erstellen eines Spiels, das auf den Markt kommt. Ich habe auch von den Leuten, die da in führender Position sind, nichts gefunden, was sie vorher gemacht haben, wo ich sagen kann, okay, das gibt mir jetzt irgendwie, die haben Erfahrung, die haben schon was gemacht, was gut war. Das ist alles eine Black Box für mich persönlich. Und wie gesagt, ich glaube, dass diese Spiele davon profitieren, wenn jemand dahinter steht, dessen Herzensangelegenheit ist, dieses Spiel zu machen. Es wirkt aber für mich, als hätte jemand mit einer Krawatte gesagt, diese Art von Spiel macht viel Geld, wir haben diese Lizenz, lass es kombinieren und jetzt kommen die Leute, die es umsetzen. Und davon die Spiele, die quasi von der Atmosphäre leben, die halt von diesem Aspekt leben, dass du diese Welt so ein bisschen erkunden kannst und so, die können darunter leiden, wenn es zu sehr Reißbrett und zu sehr Checkliste abarbeiten ist. Kann aber trotzdem sein, dass diejenigen, die daran arbeiten, darauf richtig Bock haben und auch die Freiheiten kriegen, das richtig schön zu machen. Und prinzipiell, wenn da ein Team hinter ist mit ein bisschen Ressourcen, kann das auch über vielleicht mehrere Jahre Support kriegen und Erweiterungen. Und das ist halt immer lebendig bleibt und spielbar bleibt. Also das kann in beide Richtungen gehen. Ich bin prinzipiell positiv eingestellt, weil ich finde, dass Mittelerde so viel Platz hat für verschiedenste Arten von Spielen und Umsetzungen. Und ich freue mich, dass etwas kommt, was wir so noch nicht hatten.
Okay.
Ich denke, wenn es rauskommt, werden wir es bestimmt auch mal zocken.
Wir werden es auf uns ausgehen.
Ich werde so viel Kuchen backen.
Das dachte ich mir gerade, haben da auch schon den einen oder anderen Interessantes für, mal da so ein bisschen abzufahren.
Sonst gibt es, glaube ich, an Neuigkeiten im Videospielbereich nicht.
Es gibt vom letzten Jahr die Ankündigung, dass Amazon ja mit einem großen, glaube ich, chinesischen Developer ein MMO rausbringen will, aber das dauert noch Jahre, bis wir da irgendwas sehen.
MMOs machst du eine Entwicklungszeit von 5 bis 7 Jahren, da wird halt nichts. Bis 2027 nichts Relevantes zu erfahren sein.
Lotro hat gerade 17 Jahre gefeiert und läuft immer noch.
Ja. Gut, nächster Themenkomplex. Schriftliches.
Soll ich mal durch die Publikation reiten, ja?
Oder wollen wir erst Events machen?
Events wäre auch schick.
Ja. Also in 4 Wochen, Tolkien-Tage, Geldern. Wir sind da, wir machen ein Programm, wir haben Bock, wir werden ein paar Bierchen trinken und wir hoffen, dass zumindest 2, 3, 4, 5 von unseren Zuhörern auch da sein werden. Ich finde, wenn man einem Tolkien-Podcast folgt, sind die Tolkien-Tage das Event der Wahl. Es gibt keine andere Veranstaltung aktuell, wo man mehr zu Tolkien, mehr zur Mittelerde ins Gesicht geballt bekommt als die Tolkien-Tage. Wir freuen uns ohne Ende.
Es gibt zumindest keine Veranstaltung, wo man sonst Marcel in einem Eisbergkostüm sehen kann.
Das ist noch ein Bonus obendrauf.
Das ist doch korrekt. Also ist wirklich, also ich meine, ich habe ja schon einige Veranstaltungen gesehen und Ausstellungen, was nicht alles, quer durch Europa. Die einzige Veranstaltung, die auch nur ansatzweise irgendwie da mithalten kann, ist halt das Ochsenmut, das offizielle Treffen der Tolkien Society im September in Oxford. Aber das sind da so 200-300 Leute in einem College, wo man natürlich Tolkien und das Buch und die ganzen Sachen erlebt und die Stadt. Aber das kann man ja nicht vergleichen. Also 12.000 Leute, die gut gelaunt an 2 Tagen, 3 Tagen wunderschönes Wochenende verbringen mit einem Programm, das in die Hunderten von Stunden geht. Das gibt es in der Form nicht. Es gibt großartige Veranstaltungen. Ob Sandra Duno gibt es demnächst, also auf Malta irgendwo, glaube ich, gibt es demnächst ein Tolkien-Fest. Die Italiener machen was, die Franzosen machen immer was. Aber auf dem Level und mit Tolkien als Hauptthema gibt es niemanden in ganz Europa und weltweit auch nicht, die so sind, die Tolkien-Tage am Niederrhein. Und wir werden dieses Jahr, wenn es laut der Planung des Podcast-Menschen zusammen mit meiner Freundin Susi, gibt es vielleicht am Samstag um 18 Uhr eine Sonderform, Sonderversion, Sonderfassung der Höhle des Lotho mit Stargästen vor Ort. Also, schaut vorbei auf den Tolkien-Tagen.
Ja, es wird überragend.
Dann haben wir erstmal ein bisschen Pause, ne? Und dann dann sind wir in Cottbus.
Ja. Oder haben wir. Ja. Wir werden wieder auf dem Elmwald-Festival sein. Ich habe jetzt vor 10 Tagen, 14 Tagen die Bestätigung bekommen, dass wir wieder eingeladen sind als Programmanbieter. Jetzt haben wir bereits das Vortragszelt voll gemacht. Das wird hoffentlich dieses Jahr wieder gelingen. Und auch das ist eine richtig tolle Veranstaltung mittlerweile. Auch ne, 10.000 Leute, Riesenprogramm. Es ist nicht Tolkien-spezifisch. Ich glaube, es gibt jedes Jahr 3-4 Leute, die Tolkien machen, gefühlt. Ne? Also Kirdan ist manchmal da. Letztes Jahr war auch Tobias da von der DTG. Und natürlich wir. Und so ein Typ namens der Tolkienist, aber der stand auf dem, auf dem Festival-Shirt hinter Smalltalk. Deswegen scheint er nicht so wichtig zu sein.
Wow. Letztes Jahr war das anders. Also vorletztes Jahr. Verdammt.
Ja. Verdammt, ja.
Da standen wir noch gar nicht drauf, aber Sempel und ich haben uns extra den Hoodie gekauft, wo Smalltalk vor dem Tolkienisten steht.
Ja.
Von allen Tolkien-Leuten waren wir die Ersten.
Sind sie auch die relevantesten, die mit dem meisten Inhalt, der meisten Kompetenz und haben es auch völlig verdient. Das ist quasi der Lohn für die harte Arbeit der letzten Jahre. Da lasse ich nichts drauf kommen. Aber unabhängig davon, dass Elbenwald weiß, wer der wahre Tolkien-Experte in Deutschland ist, ist es auch so eine tolle Veranstaltung. Es gibt abends tolle Bands, Live-Musik, extrem gute Stimmung, ein Riesenprogramm. Also da
alle Fandoms, kreuz und quer.
Alle Fandoms sind da, richtig viele schöne Leute in Gewandung, überragend und die Stimmung ist wirklich, wirklich toll. Und wir haben da jedes Jahr, wenn wir da sind, richtig viel Spaß und wir können jedem nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Genau. Und dann gibt es noch eine größere Pause und Ende des Jahres gibt es 20-jähriges Jubiläum für Silvesterfeste feiern. Das ist eine Veranstaltung, in die wir drei sehr involviert sind. Vielleicht haben wir sie auch ins Leben gerufen, wer weiß das schon. Das ist, der Name andeutet, eine Silvesterfeier auf einer Burg und wir machen 3 Tage lang Programm zu Fantasy, Tolkien und darüber hinaus. Der Party-Aspekt ist uns deutlich wichtiger als anderen Veranstaltungen. Das heißt, man kann da auch hinkommen als Fantasy-Fan mit Familienmitgliedern, mit Partnern, die da nicht so drauf stehen. Auch die werden Spaß haben. Zur Not bringt man die zum Rum-Tasting-Workshop mit und danach ist sowieso alles grün. Wir werden da jetzt in den nächsten Monaten noch öfter darauf hinweisen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und wir erwarten, dass jeder Smalltalk-Fan zumindest drüber nachdenkt, da hinzukommen.
Also Silvester feiern, der Begriff legendär reicht nicht aus, um nur ansatzweise zu beschreiben, was dies ist. Also eigentlich braucht man, um legendär zu beschreiben, musst du einfach nur Silvester feiern sagen. Das ist identisch, wenn nicht noch besser. Also es ist im Vergleich zu im neuen Jahr irgendwie reinfeiern, stell dir vor, du bist am Brandenburger Tor, du bist in Paris am Eiffelturm, du bist in New York auf was auch immer, ist nichts, ist lame, ist langweilig. Silvester feiern auf Burg Breuberg, das ist der Place to be und da solltest du mit dabei sein. Das war jetzt mein 10-Sekunden-Elevator-Pitch, Mann. Nächstes Thema.
Gibt es noch weitere relevante Events im Laufe des Jahres, die uns interessieren persönlich? Es gibt natürlich jede Menge relevante Events, aber
es laufen tausende Sachen natürlich generell. Also ich meine, die Deutsche Tolkien-Gesellschaft macht viele Sachen, die ihre Stammtische und weltweit und überhaupt. Also jetzt nichts, wo wir als Smalltalk auch selber aktiv mit dabei sind. Deswegen haben wir natürlich jetzt die 3 mal rausgegriffen, damit ihr uns auch live erleben könnt. Nicht nur so hier am Fernseher, Rechner, Laptop, was auch immer. Sondern die wollten wir auf jeden Fall vorstellen, weil die sind wirklich großartig. Und da lohnt sich auf jeden Fall hinzufahren.
Auch wenn man uns da sehen kann. Das ist vielleicht ein kleiner Bonus. Für uns zumindest. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu Dingen, die schriftlich sind. und relevant.
Wollen wir da einen schnellen Ritt durch die Dinge, die spannend sind. Ich fange mal mit den einfachen Dingen an. Natürlich, wie jedes Jahr, gibt es einen ganz bezaubernden Tolkien-Kalender. Den erwähne ich einfach deswegen, weil man braucht ihn halt und er ist toll und er ist schön. In der Regel ist es so, dass die Sachen sich abwechseln zwischen John Howe, Alan Lee und Ted Naismith. Das ist seit 25 Jahren gefühlt so, 30 Jahren. Dieses Jahr ist John Howe wieder dabei und da kannst du natürlich davon ausgehen, dass da wieder einige großartige Bilder dabei sind. Das heißt also, einige werden sicherlich zu dem Tolkien-Kalender greifen. Letztens hatten sie ja endlich mal es geschafft, wirklich 10, 12 Künstler aus aller Welt zu nehmen. Das fand ich eine super Idee. Kann hoffen, dass sie es mal wieder machen. 2025 ist es definitiv John Howe. Was ganz, ganz spannend ist, HarperCollins und die Verlage, die weltweit Tolkien herausbringen, die arbeiten seit einigen Jahren daran. Die geben natürlich immer wieder neue Ausgaben raus, ne? Gerade diese Deluxe Editions und teure Hardbacks und was auch immer, um die schön zu verkaufen. Aber es gibt offensichtlich seit einigen Jahren den Plan, bei HarperCollins und William Morris in den USA und woanders ein einheitliches Design herbeizuschaffen, sodass praktisch die unterschiedlichen Ausgaben, die es früher gab, jetzt alle gleich aussehen. Also zum Beispiel gibt es für die Paperback-Ausgaben der History of Middle-Earth hat man jetzt tatsächlich ein komplettes neues Farbdesign passend zu den verschiedenen Themen gemacht und die basieren in der Regel alle auf Tolkiens Designs, also auf seinen eigenen Symbolen, die er gezeichnet und gemalt hat. Und das heißt, wenn du die Paperbacks jetzt kaufst, die in den nächsten Jahren rauskommen werden, dann werden die passend auch zu den Hardbacks und alles so sein. Das heißt, wenn du Sammler bist und das bei dir als Sammlerin im Regal stehen haben wirst, dann sind die halt alle da und die sind alle extrem schick. Der Höhepunkt dieser neuen Varianten ist wahrscheinlich, wir haben jetzt dieses Jahr 100-jährigen Geburtstag von Christopher Tolkien, der ja 2020 leider verstorben ist, der große Herausgeber der History of Middle-Earth. Und um ihn zu feiern und natürlich auch die Möglichkeit, nochmal die Hardback-Versionen der History of Middle-Earth zu verkaufen, gibt es jetzt 4 Boxen. Und die sind alle unglaublich schick und man kann ja mal vergleichen, ich poste mal alle zusammen in den Channel, wie die Ausgaben früher aussahen und wie sie jetzt aussehen. Die werden also einheitlich gestaltet, damit sie alle hübscher und netter und sonst irgendwas sind. Und man muss natürlich alle nochmal neu kaufen. Das Spannende an dieser Aussage ist allerdings, früher konnte man die History of Middle-Earth als Print of Demand kaufen. Das heißt, du konntest, wann immer du eine Ausgabe haben wolltest, die nachkaufen über die Webseite. Und das ist wohl in Zukunft nicht mehr der Fall. Das heißt, du musst, wenn du jetzt die History of Middle-Earth in Box-Sets oder so kaufst, musst du halt das in der Form machen. Kann man jetzt diskutieren, ob das toll ist für mich als Fan, dass ich teure Hardback-Editions in dieser Schuba-Version kaufen muss. Aber die sind schon sehr, sehr schick. Und wenn man sie gerade mal sammeln möchte, beziehungsweise alle haben möchte, dann sind die definitiv alle da. Publikation ist Dezember, März, Juli, August. Also der letzte kommt im August. Und immer rund um August, September sind ja die Feierlichkeiten zu Tolkiens Werken mit dem 22. September. Und dann hat man all diese ganzen History of Middle-Earth-Varianten mal zur Hand. Das wäre jetzt alles nicht so spektakulär. Also ich meine, man kann da beim Tolkien Guide, das ist eine der besten Webseiten weltweit zum Thema Tolkien, das sind die großen Sammler. Da kann ich nur empfehlen, mal reinzugucken. Also da haben die zum Beispiel die Diskussion zu diesen Hardback-Boxen. Und die haben auch darauf hingewiesen zum Beispiel, dass die Ausstellungen in Aubusson, von denen vielleicht einige gehört haben, vielleicht wisst ihr das noch nicht, es werden gerade knapp 20 Wandteppiche gemacht, Gobelins allgemein immer gern genannt, von Tolkiens Werken, also von seinen Zeichnungen. Das heißt, du hast halt irgendwie Taniquetil, den Berg in Valinor, auf dem Manwë oben lebt, in 8x3 Meter Größe. Geknüpft wie im 14. Jahrhundert, weil seitdem machen die das da in Frankreich, in diesem kleinen Ort. Ich war auch schon mal da auf einer Ausstellung. Und wenn ihr einen Eindruck bekommen möchtet, ich habe da einen kleinen Artikel mal zugeschrieben. Und die machen dieses hier einen Ausstellungskatalog. Das heißt, für jemanden, der sich tatsächlich mit Tolkien sehr, sehr beschäftigt und ihn sehr mag und seine Kunst sehr mag, wird dieser Ausstellungskatalog noch was ganz Besonderes bieten. Nicht nur mit den Fotografien und Materialien zu den Wandteppichen, sondern auch viel mehr Hintergrund zu dem eigentlichen künstlerischen Projekt. Das ist die französische, also das Museum, das sich mit dem Thema Wandteppich und mit dieser Weltkunst praktisch mit dieser Kunstart beschäftigt. Die haben auch ein UN-Label, wo drauf steht, also Weltkulturerbe tatsächlich. Und die machen auch zum Beispiel Sachen wie Studio Ghibli. Das ist auch gerade ein Projekt, das sie gerade laufen haben. Das heißt, du hast dann Wandteppiche in 10x3 Metern von Studio Ghibli-Zeichnung. Und also es ist eine ganz, ganz großartige Sache. Und wenn man vor so einem Ding mal steht, ist das schon ziemlich atemberaubend. Kann ich also nur empfehlen. Da kommt dann im Juni wohl der Ausstellungskatalog. Es gibt aber eigentlich nur ein Buch dieses Jahr, das wichtig ist. Also, das kündige ich jetzt so an, weil es geht nicht anders. Wir haben mit Wayne Hammond und Christina Skull ganz, ganz großartige Bibliothekaren, Archivarinnen, Leute, die die besten Tolkien-Experten der Welt sind. Und die bringen die gesammelten Gedichte Tolkiens raus. Und wenn ich mal kurz die Zahlen vorlesen darf, weil ich kann das einfach immer noch nicht so ganz fassen. Also erstmal, es sind 3 Bände. Im englischen Original werden das über 1600 Seiten sein, in dem Schuber. Wenn es auf Deutsch wäre, wären wir bei knapp 2000 Seiten. Es sind mindestens 240 eigenständige Gedichte und davon fast 80, die noch nie veröffentlicht worden sind. Knapp 100 Seiten Einleitung, um das Ganze einzubauen. Das heißt also, dieses Werk ist für alle, für die Tolkien-Forschung, auch Leute, die die Lieder und Gedichte Tolkiens mögen. Davon gibt es ein paar. Das ist der Hammer. Also das ist die Publikation des Jahres und man kann sich da jetzt auch schon natürlich bei Amazon, Blackwells und wie sie alle heißen, entsprechend eine Sache dazu schon, also du kannst halt pre-ordern, das ist alles schon da. Und ist halt sehr, sehr schön, weil ursprünglich haben sie das erste Mal ein Gespräch geführt im April 2016 mit Christopher Tolkien. Die letzte Nachricht, die die beiden von Christopher Tolkien im März 2019 erhalten haben, kurz bevor er gestorben ist, war das Absegnen von ihm. Das Projekt ist geil. Dann mussten sie 2020 natürlich während der Pandemie alles nochmal neu verhandeln mit den neuen Leuten im Estate und im Verlag und während der Pandemie und so. Deswegen hat das jetzt ein Stück gedauert natürlich. Aber das Buch kommt dieses Jahr raus im September und ist also absolut nur mega glorreich. Also ich kann da nur wirklich wärmstens empfehlen. Also ich werde es mir kaufen und ich kann das auch nur wärmstens empfehlen. Um so ein bisschen von der Ernsthaftigkeit dieser Publikation abzulenken, habe ich für euch eine Spezialität. Wenn es für Metal und für andere Sachen Cruises gibt, mit so einem Schiff durchs Mittelmeer oder durch die Karibik zu fahren, es gibt dieses Jahr auch eine Inklings-Cruise. Das heißt, du fährst auf einem Schiff und lässt dir bei C.S. Lewis und J.R. Tolkien Vorträge, während du so Pina Colada, Mann, Pina Colada, katholische Gläubige, Autoren und ich betrinke mich.
Wann ist das?
Das
wo fahren die lang?
August. Die fahren. Ich glaube, Kolumbien an der Küste, ich weiß
Kolumbien?
Nicht. Ja, ich warum? Weiß nicht, man Chile, ich habe doch keine Ahnung. Irgendwo, wo Wasser ist. Ist mir scheißegal.
Das
ist
ja in Europa, habe ich das überlegt. Aber ich fahre
Nee, die amerikanischen großen Cruise-Ship-Unternehmen, die solche Sachen anbieten, also wie die Track-Convention.
Also
die
Mittelmeer und Nordsee-Cruise-Ships.
Ja, aber die meisten sind ja in der Regel schon, wenn sie nicht bei Hamburg mal minus 8 Grad losfahren und die Metal-Fans aus Europa hart im Nehmen sind, die fahren alle durch die Karibik irgendwo. Also alles, was an Anrainerstaaten irgendwie ansteht.
Ja, mach halt okay. Im Juli oder im Juni machst du eine Mittelmeerkreuzfahrt, dann legst du in Neapel ab, fährst dann über Frankreich, Marokko runter, ab nach Malta und wieder zurück. Ist doch nice.
Das ist super nice und ich bin auch schon längere Zeit, also entweder wollte ich eine Track-Cruise machen oder eine Metal-Cruise, weil die Metal-Cruise, da sehe ich immer hier Sue, die ja auch bei Rincon HobbitCon immer dabei war.
Das Problem ist, die Metal-Cruise, die von den Wackentypen gemacht wird, die fahren im Mai durch die Nordsee. Das ist für mich keine Kreuzfahrt.
Ja, genau.
Das ist exakt das, was ich nicht möchte. Und dann fahren die irgendwie gerade irgendwelche englischen Industriestädte an der Küste ab und gucken sich keine Ahnung, in Birmingham irgendwelche grauen Gebäude an. Nee, also das... Das
also sieht hier so, das sieht hier so aus, weil der Departure Port des Galveston, das liegt an der texanischen Grenze. Also das ist die texanische Küstenregion, Galveston.
Und die fahren runter nach Mexiko wahrscheinlich.
Genau, ja, ne? Costa Maya, Cozumel, Mexiko fahren sie an.
Ja, okay.
Ich habe jetzt gerade mal rausgeguckt, weil ich jetzt auch wissen wollte. Und die
Kosten sind wohl... Ist doch so ein Tausender oder so, 1500?
Pass auf, Marcel, du kennst doch ganz viele Leute. Schreib dir mal an, ob die vielleicht was von Smalltalk am Programm haben möchten auf der Fahrt. Und für freie Kostenlogie gehe ich dahin. Überhaupt kein Thema.
Alles klar. Ich sage ihm Bescheid.
Ja.
Gut. Das war es tatsächlich, was die Publikation angeht, weil natürlich kommen viele wissenschaftliche oder andere Sachen halt wieder raus, aber das ist jetzt nicht so unser spezielles Thema, aber das sind halt die großen Dinge, die dieses Jahr anstehen und vor allem halt diese Collected Poems, also diese, ich meine, wenn du da 1600 Seiten vor dir hast, Das ist halt ein absoluter Wälzer und da bin ich auch schon ganz, ganz fasziniert, wie sie das irgendwie angehen wollen, weil zum Beispiel, Tolkien hat ja so ganz absurde Ideen gehabt. Es gibt zum Beispiel ein Gedicht, das werde ich mal kurz posten, das hieß ursprünglich The Grimness of the Sea und dann wurde es verändert. Und das sind die Titel der Gedichte, wie auch immer. Das hat also irgendwie jede Iteration durchlaufen. Und am Ende das Gedicht, was wir normalerweise kennen, The Horns of Ilmir, hat nur noch anderthalb Zeilen aus dem ursprünglichen Gedicht, weil Tolkien das über Jahre hinweg immer wieder verändert hat. Also es wird ganz spannend für die Nerds. Ja. Kaufen. Geiles Buch.
Ist ja schön und gut, dass du hier mit Tolkien kommst, aber Clett Cotter bringt raus, der Klassiker im modernisierten Gewand, rechtzeitig zum Start der zweiten Staffel von Die Ringe der Macht. Ja, also Herr der Ringe kriegt nochmal ein neues Cover, immer noch grün, aber zum Start von Rings of Power Staffel 2 könnt ihr nochmal den Herr der Ringe kaufen. Also wer das Buch noch nicht kennt, das ist relativ gut. Ich glaube, wir können das empfehlen. Lest es mal durch, gibt da ein paar coole Sachen zu entdecken für Tolkien-Fans. Haben wir noch irgendwas anderes? Oder können wir diesen hervorragenden Tipp als Schlusswort stehen lassen?
Diesen hervorragenden Tipp für dieses außergewöhnliche Buch können wir als Ende stehen lassen.
Das freut mich doch.
Marcel muss nur wiederkommen.
Marcel ist eh schon gegangen, der hat keinen Bock mehr. Wahrscheinlich bestellt er gerade den Klassiker im modernisierten Gewand. Der war so überzeugt davon, dass er gesagt hat, komm, ich hole mir gleich zwei. Kann ein Stereo lesen. Ne?
Also, es ist gerade noch Battle of Maldon erschienen bei der Hobbit-Presse, was tatsächlich über Beornoth geht und auch mit Tolkien zu tun hat. Aber wer auf die Hobbit-Presse-Seite geht, um sich den neuen Herrn der Ringe zu kaufen, passend zur zweiten Staffel, der wird auch dieses Buch sicherlich finden.
Alles klar.
Ja, ne, Tolkien hört nicht auf. Ich glaube, das ist der Hashtag. Ich glaube, wir werden in den kommenden Jahren noch sehr, sehr viel zum Thema Tolkien erleben, so als 150 Jahre Kompetenz-Podcast.
Genau.
Ich habe da auch ein bisschen Bock drauf.
Ja, ich auch.
Definitiv.
In dem Sinne. Haut rein, schönen Sonntagabend noch und wir hören uns dann in 7 Tagen erneut. Ob ihr wollt oder nicht.
Tschö.
Bis dahin, ciao.
Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social Media Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als Smalltalk Pod wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus. Und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.